Ja, von meiner Seite auch ein herzliches Guten Morgen. Ich bleibe mal bei dem Deutschen, bin ich so ganz des Griechischen mächtig. Was ich noch kenne, ist Kalinichta, aber das passte ja im Moment nicht. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Es ist schön, hier zu sein. Weshalb ich hierher gekommen bin, kann ich jetzt auch nicht so richtig verstehen. Initiator war die Julia. Die Julia war meine Arbeitskollegin von mir. Und der Carsten, mit dem Carsten habe ich mal ein paar schöne Tage in Karlsruhe erlebt. Dann haben wir so ein paar Dinge für das Christi-Wälder abgewickelt. War eine schöne Zeit, Carsten, oder? Ich erinnere mich gerne daran zurück. Ja, ich will kurz was zu meiner Person sagen. Ich heiße Gerhard mit dem Nachnamen Peter. Das führt häufig zu Verwechslung. Von daher kann man gerne bei dem Gerhard bleiben. Ich bin verheiratet. Leider konnte meine Frau nicht mitkommen. Sie hat so eine Augen-OP gehabt. Und sie meinte, es sei besser, sie würde sich noch etwas schonen. Wir haben zwei Söhne und wir haben zwei Enkelkinder, auch zwei Söhne. Die sind zwar etwas weiter weg, aber immer, wenn wir uns treffen, ist es besonders schön, die Zeit mit den Enkelkindern zu verbringen. Gut, wenn man so eingeladen wird in eine Gemeinde, wo man gar nicht weiß, wer kommt da, wer ist da, sind es Junge, sind es Ältere, welche Erwartungen hat man da, mit was beschäftigt sich die Gemeinde, dann taucht so ein bisschen die Frage auf, was wäre dran? Und ich muss ehrlich bekennen, ich habe mich da ein bisschen von mir leiten lassen, was mich da im Augenblick auch so beschäftigt. Und als Vorbemerkung möchte ich folgende Begebenheit kurz erklären. Es war am 12. und 13. Dezember letzten Jahres, da war ich in Kassel. Und wir hatten dort ein Gespräch oder so eine Trägerkreissitzung, wo überlegt wurde, wie es da in manchen Punkten weitergeht. Und am Abend saßen wir dann noch so zusammen und haben uns ein bisschen unterhalten. Und mir gegenüber saß ein verhältnismäßig junger Mann. Er kam aus der IT-Branche, hat auch so in diesem Bereich gute Dinge gemacht. Und ihm gegenüber saß ein emeritierter Professor, der aus dem Bereich der IT kam. Und plötzlich fragte dieser junge Mann den Professor, haben Sie das Neueste schon gehört? Und dann sagte er, was meinen Sie? Und er sagte dann, ja, es gibt jetzt ein Programm, dem kann man sagen, schreib mir ein Gedicht in den Worten von Martin Luther. Und dann dauert es einen Augenblick und man bekommt ein Gedicht, so wie es Martin Luther erfasst hätte. Das war vor 9 Monaten. Der Professor, der eigentlich in diesem Thema drin sein müsste, dem war das völlig unbekannt. Heute kennt es jeder. Es heißt ChatGPT. Heute diskutieren wir, ob wir dieses Programm verbieten sollten, die Forschung an der künstlichen Intelligenz einstellen sollte, weil man zu viele Gefahren da drin sieht. Und die Lehrer fragen schon, hat das der Schüler geschrieben oder ist es ein Ergebnis dieses Chat-GPTs? Und ich bin überrascht, dass sich die Welt so schnell verändert. Wir sangen eben von dieser Zwischenzeit. Wir sind in dieser Zwischenzeit, wir müssen auf die Fragen dieser Zeit Antworten finden. Und ich denke, das ist manchmal interessant, wenn man da guckt, was verlangt diese Welt, was dreht sich im Moment in dieser Welt. Und was sagt die Bibel dazu? Und damit bin ich eigentlich schon fast bei dem Inhalt dessen, was ich euch mitgeben wollte. Julia hat mich gefragt, ob ich so eine Headline, so eine Überschrift hätte für das, was ich ausführen will. Und da tue ich mir ein bisschen schwer, weil das in einem Satz zu komprimieren, ist ein bisschen schwierig. Aber ich habe ihr dann gesagt, ich will zum Himmel hochsteigen. Das sollte der Leitgedanke sein. Und diese Leitgedanken habe ich genommen aus Jesaja 14, und zwar die Verse 13 und 14, und ich lese es nach der neuen evangelistischen Übersetzung von Karl-Heinz von Heiden. Du hattest in deinem Herzen gedacht, ich will zum Himmel hochsteigen. Höher als die göttlichen Sterne stelle ich meinen Thron im äußersten Norden, setze ich mich hin, dort auf den Versammlungsberg. Über die Wolken will ich hinauf, dem Allerhöchsten gleichgestellt werden. Ich möchte noch mal kurz beten. Herr, zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Am Morgen des dritten Jahrtausends wacht die Menschheit auf und macht eine erstaunliche Entdeckung. Die meisten Menschen denken selten daran, doch in den letzten Jahrzehnten ist es uns gelungen, Hunger, Krieg und Krankheit im Zaum zu halten. Natürlich sind diese Probleme nicht vollständig gelöst. Aber so einmal unbegreifliche und unkontrollierbare Kräfte der Natur waren, sind jetzt Herausforderungen, die sich bewältigen lassen. Wir müssen keinen Gott oder Heiligen anbeten, um davor bewahrt zu werden. Wir wissen ziemlich genau, was zu tun ist, um Hunger, Krankheit und Krieg zu verhindern. Und in der Regel gelingt uns das auch. Im 21. Jahrhundert ist es uns gelungen, die großen menschlichen Plagen auszurotten und zu besiegen. Die drei schrecklichsten Katastrophen, Hunger, Seuchen, Kriege, haben wir erfolgreich besiegt. Nein, natürlich gibt es noch Hunger in der Welt, aber es sterben mehr Menschen an Übergewicht als an Hunger. 2010 starben rund 1 Million Menschen an Hunger bzw. Unterernährung, während der Fettleibigkeit 3 Millionen Opfer zum Opfer fielen. Seuchen haben wir ausgerottet und wenn nein, haben wir hochwirksame Mittel in der Medizin, um diese kurzfristig zu besiegen. Ja, Kriege gibt es noch, aber die Zahl der Kriegstoten sinkt immer weiter. 2012 starben weltweit 56 Millionen Menschen. 620.000 davon fielen durch menschliche Gewalt zum Opfer. 120.000 im Krieg, 500.000 begingen Selbstmord, 1,5 Millionen Menschen starben an Diabetes. Zucker ist heute gefährlicher als Schießpulver. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts stirbt der Durchschnittsmensch mit größter Wahrscheinlichkeit, weil er sich bei McDonald's vollgestopft hat, als durch eine Dürre, Hunger, Ebola, Seuchen oder einen Anschlag von Al-Qaida, Krieg. Nachdem es uns gelungen ist, Hunger, Seuchen und Kriege zu besiegen, taucht die Frage auf, welche Herausforderungen sich die Menschheit künftig stellen wird. Stillstand ist Rückstand. Und nachdem Hunger, Seuchen und Kriege vom Erdboden verschwunden sind, wird der menschliche Forscherdrang neue Projekte in Angriff nehmen. Welche Projekte werden das sein? Drei Herausforderungen zeichnen sich also ab. Wir werden das Alter bekämpfen und den Tod besiegen. Bereits vor Jahren konnte man auf dem Titelblatt des Time Magazine lesen, kann Google den Tod auslöschen. Der Suchmaschinengigant wagt ein Experiment, die menschliche Lebensdauer zu verlängern. Es wäre verrückt, wenn es nicht Google wäre. Der amerikanische Technologieprophet Ray Kurzweil, der ehemalige Chefentwickler von Google war, sagt voraus, dass es in 20 Jahren intelligent denkende Computer geben wird, die schlauer sind als die Menschen. Und eine künstliche Intelligenz, die es ermöglicht, mit welcher Menschen Unsterblichkeit erlangen kann. Eine Herausforderung also, wir werden das Alter bekämpfen und die Menschen unsterblich machen. Zweitens, wir werden Glück für alle produzieren. Und drittens, nachdem wir die Menschheit über die animalische Ebene des Überlebenskampfes hinausgehoben haben, werden wir nun danach streben, Menschen in Götter zu verwandeln und aus dem Homo sapiens den Homo Deus zu machen. Also aus dem Homo sapiens, das sind wir, dem Verständigen, dem Weisen, dem Gescheiten, dem Klugen, dem vernünftigen Menschen, aus diesem Menschen werden wir den Homo Deus machen, den Strahlenden, den Leuchtenden, den himmlischen, göttlichen Menschen machen. Also halt, stopp, nicht weglaufen. Ich bin nicht verrückt, ich bin noch nicht durchgeknallt. Nein, ganz ernsthaft, das sind Gedanken von Menschen, die unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt und ihnen zuhört. Welche Handlungsempfehlungen er daraus ableitet, das weiß ich nicht. Den Mann, aus dessen Buch ich eben teilweise zitiert habe, besuchte Altbundeskanzlerin Merkel. Sie geht in den Élysée-Palast zu Herrn Macron und dieser hört ihm höflich zu und Barack Obama nennt ihn eine Quelle der Inspiration. Die versammelten Staatsoberhäupter und die wichtigsten Wirtschaftsbosse der Welt lauschen seinen Ideen in Davos im Weltwirtschaftsforum. Ich glaube nicht, dass alle diese Menschen, die diesem Mann zuhören, Spinner sind. Nein, ich glaube vielmehr, dass diese Agenda, diese Gedanken vorangetrieben werden. Und seien wir ehrlich, es mag uns erschrecken, dass ernsthaft darüber nachgedacht wird, den Menschen in Götter zu verwandeln. Aber bereits Salomo sagt ja schon, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ihr werdet sein wie Gott, lesen wir schon auf der ersten Seite der Bibel, oder? Eva griff nach der Frucht, bereits sie wollte Gott ähnlich sein. Der Traum ist Jahrtausende alt und die Vordenker unserer Tage träumen ebenso diesen Traum. Nun ist es nicht meine Absicht, heute Morgen euch einen Vortrag über Yuval Noah Harari zu halten und seine Gedanken euch mitzuteilen, die er in dem Buch Homo Deus beschreibt. Ich wollte nur kurz skizzieren, was heute in dieser Welt gedacht wird und welche Mächte am Werk sind, neue Welt zu schaffen. Eine Welt ohne Gott. Eine Welt, in der der Mensch von oder den ehemaligen Entwicklungschef von der Firma Google auf die Frage, existiert Gott, antwortete Ray Kurzweil, ich würde sagen, noch nicht. Diese Vorstellungen und Ideen sind wie Nebel, die unsere Häuser umwaben, uns einlullen und unmerklich in unsere Gesellschaft, in unsere Gedanken eindringen über Filme, über Bücher, über soziale Netzwerke, über Computerspiele. Und selbst solche harmlosen Sendungen wie die Sendung mit der Maus umnebelt uns mit diesen Gedanken. Wir sind uns häufig dessen gar nicht bewusst, was uns da präsentiert wird, aber es verändert kontinuierlich unsere Gedanken, unsere Meinung und unsere Weltanschauung. Und für mich persönlich denke ich manchmal, ich lebe so in einer Blase. Ich sehe gar nicht so deutlich, was sich um mich herum abspielt. Aber als Christen, als Menschen, die Jesus nachfolgen, sollten wir doch wissen, was in unserem Umfeld geschieht. Also wissen nicht im Detail, ich bin auch kein Computerexperte, aber wissen, was uns beeinflusst, wissen, wer über uns Macht gewinnen will, zu sehen, was sich in unseren Tagen abspielt. Oder müssen wir nicht auch fragen, ob uns dieser Vorwurf, den der Herr Jesus seinen den religiösen Führern macht, ob er uns nicht auch trifft, wenn es heißt in Matthäus 16, Vers 2 und 3, am Abend, wenn der Himmel sich über euch rot färbt, sagt ihr, das Wetter wird schön. Und am Morgen, wenn der Himmel sich rot färbt und trüb aussieht, sagt ihr, heute gibt es schlechtes Wetter. Das Aussehen des Himmels könnt ihr beurteilen. Aber die Zeichen der Zeit zu verstehen, dazu seid ihr nicht in der Lage. Und dieser Vorwurf sollte uns doch nicht treffen. Nun, wenn man noch etwas tiefer in die Gedanken dieser Wissenschaftler hineinschaut, dann stellt man fest, dass sie dem Menschen sogar eine Seele absprechen. Nein, der Mensch hat keine Seele, er hat nur ein Bewusstsein wie ein Tier, wie ein Hund, ein Löwe, eine Katze, ein Tiger. Und wenn Mensch und Tiere gleichwertig sind, dann ist man eben dabei, den Menschen abzuschaffen, oder? Einen freien Willen hat der Mensch sowieso nicht, der ist nur durch elektromagnetische Impulse und irgendwelche Gene gesteuert. So wenig wie man das Tier zur Verantwortung ziehen kann, kann man auch den Menschen nicht mehr zur Verantwortung und zur Rechenschaft ziehen. Bereits im Jahre 1946, ich muss bekennen, ich bin ein großer Freund von ihm, ein Fan von ihm, um das mal zu sagen, hielt der Literaturprofessor C.S. Lewis eine Vorlesung in Oxford mit dem Thema Die Abschaffung des Menschen. Er sah bereits damals diese Dinge klar voraus. Und um das klar zu sagen, männliche Küken millionenfach zu töten, ist verwerflich. Das ist moralisch in meinen Augen nicht in Ordnung. Aber ich erlaube mir trotzdem, die Frage zu stellen, wie ist es zu werten, wenn man das Töten von Küken mit der Begründung verbietet, sie empfinden Schmerzen dabei, aber gleichzeitig Abtreibung von Menschen zum Menschenrecht erklärt, so wie es die EU durch die Führerin Ursula von der Leyen plant. So als ob Kinder keine Schmerzen beim Töten bei einer Abtreibung empfinden. Wer, so frage ich weiter, wird da aufgewertet und wer wird da abgewertet? Unser Menschsein ist in äußerster Gefahr, ernsthaft bedroht. In der nächsten Stufe wird auch dem Computer und der künstlichen Intelligenz Bewusstsein und Empfinden zugesprochen. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber das ist nachzulesen. Und dann, damit tritt auch er in Konkurrenz zu den Menschen. Also nicht nur das Tier wird uns gleichgestellt, sondern auch der Computer wird dem Menschen gleichgestellt. Experten gehen davon aus, dass es in absehbarer Zeit Maschinen mit künstlicher Intelligenz dem Menschen überlegen sein werden. Was passiert, wenn die Menschen dann zu der Erkenntnis kommen, der Mensch ist schlecht oder ist überflüssig, den können wir doch ausrotten? Und schon lange gibt es auf der ganzen Welt keinen einzigen Menschen, der ein Schachspiel gegen einen Computer gewinnen kann. Die Maschine gewinnt immer. Der Mensch, wir sind also zerrieben zwischen Maschine und Tier. Und wir verlieren unsere Würde. Der Mensch verliert sein Menschsein. Okay, verlassen wir diese düsteren Zukunftsaussichten, die ich persönlich allerdings für durchaus realistisch halte. Man lese nur Offenbarung 13. Und lasst uns fragen, was wir als Christen dazu zu sagen, oder haben wir keine Antwort auf diese Fragen, auf diese schöne neue Welt, die gerade geschaffen wäre. Und wenn die Bibel keine Antwort darauf hätte, wäre das doch äußerst traurig, oder? Bevor ich aber fortfahre, möchte ich klar sagen, dass ich persönlich die Bibel, das Wort Gottes, in all seinen Ausführungen für wahr und unfehlbar halte. Ich weiß sehr wohl, dass diese Position heute auch in evangelikalen Kreisen nicht mehr so geteilt wird. Sie ist umstritten und wird sogar teilweise als absurd angesehen. Aber ich halte es mit dem Apostel Paulus. Der Apostel Paulus sagt, ich glaube allem, was geschrieben ist. Er sagt nicht, ich verstehe alles, was geschrieben ist. Nein, ich verstehe auch nicht alles, was geschrieben ist. Aber ich glaube allem, was geschrieben ist. Das ist ein kleiner, aber ein feiner Unterschied. Das ist meine Position und alles, was ich sage, ist unter diesem Hintergrund zu verstehen. Also lasst uns kurz die drei angesprochenen Themenbereiche Glück für alle, Alter und Tod besiegen, Verwandlung der Menschen in Götter einfach mal durchdenken. Erstens, Glück für alle. Was Glück ist, wird sicherlich der eine oder andere von uns unterschiedlich empfinden, oder? Für den einen, der empfindet Glück, wenn er mit 300 Stundenkilometer mit seinem Auto über die Autobahn rasen kann, dann ist er happy. Für den anderen ist vielleicht Glück, wenn er sonntags morgens lange ausschlafen kann. Einer empfindet Glück in einem großen Abenteuer, riskante Unternehmungen, das macht ihn glücklich. Der andere empfindet Glück, wenn er abends vor dem Kamin sitzt, ein Glas Rotwein in der Hand hat und vielleicht auch ein interessantes Buch liest. Dann ist er glücklich. Glück für alle? Ich denke, das wird kompliziert und bleibt dem individuellen Empfinden des Menschen vorbehalten. Die Bibel spricht aber auch von Glück. Und ich finde, Hermann Betzel hat es sehr gut formuliert, wenn er sagt, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu empfinden. Die Abhängigkeit von Gott empfinden wir als Glück. Und damit ist er ziemlich dicht bei den Aussagen der Bibel zu dem Thema Glück. Ich zitiere einige Verse, Psalm 16, Vers 2. Ich habe zum Herrn gesagt, Du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Welch eine Perspektive. Sprüche 16, Vers 20. Wer auf das Wort merkt, der findet Glück und will wohl dem, der sich auf den Herrn verlässt. Jesaja 65, Vers 18. Freut euch vielmehr und jubelt ohne Ende über das, was ich neu und nun erschaffe. Zur Stadt der Freude mache ich Jerusalem und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. Jeremia 6, Vers 16. So spricht der Herr, stellt euch an den Weg und schaut, fragt nach den ewigen Pfaden. Wo ist hier der Weg zum Glück? Dann findet ihn und findet Erfüllung. Und Jeremia 15, Vers 16, noch ein Vers dazu. Wenn du zu mir sprachst, verschlang ich jedes Wort. Deine Worte haben mich mit Glück und Freude erfüllt. Denn ich gehöre ja dir, Jahwe, allmächtiger Gott. Aus ihren Augen strahlt unendliches Glück. Das ist die biblische Perspektive von Glück. Und die sieht anders aus als die undefinierbare Definition der Menschen dieser Tage, die uns Glück verheißen wollen. Diese Stellen verdeutlichen, dass es in der Bibel auch darum geht, dass Menschen Glück in ihrem Leben erfahren. Und das wollen wir ja auch alle. Wir sind glücklich, wenn wir einen Sonnenuntergang sehen in Griechenland. Wir sind glücklich, wenn wir einen nicht verregneten Urlaub haben. Aber im Gegensatz zu den modernen Propheten ist Glück in der Bibel ein Geschenk Gottes. Nicht von Menschen gemacht und verordnet und immer und ausschließlich in der Abhängigkeit von Gott selbst. Kommen wir zum zweiten Punkt, Alter und Tod besiegen. In der ersten Stufe wird versucht, das Leben zu verlängern. Ich komme noch einmal auf Jay Kurzweil zurück. Er nahm 250 Pillen am Tag. Er hat es etwas reduziert, jetzt nimmt er noch 150. Er ist 75 Jahre alt und er erwartet, also er will nicht ewig leben, aber er möchte gerne noch erleben, dass das, was er so vorhergesagt hat, und in manchen Dingen hat er auch recht gehabt, muss man auch dazu sagen, was er vor Jahren schon gesagt hat, ist auch eingetreten. Er hat auch gute Erfindungen gemacht. Er nimmt aber diese Pillen, er fühlt sich dann im Körper eines 45-Jährigen oder 50-Jährigen, er nimmt diese Pillen, weil er seine Erfüllungen noch erleben will. Aber er geht davon aus, dass es irgendwann auch möglich ist, dass die Menschen noch länger leben. Aber das wünscht sich doch jeder, oder? Ein langes, erfülltes Leben, bei bester Gesundheit. Viele meiner Freunde und Bekannten sind in jungen Jahren gestorben. Wir nehmen gerade Abschied von einer Frau, die 52 ist. Und dieser Tag ist in Hamburg ein 15-jähriger Junge von einem LKW überfahren worden. Es ist der Urenkel meines Cousins mit 15 Jahren. Da sind wir schon traurig und wünschten uns da auch ein längeres Leben. Menschen, die früh aus dem Leben gerissen worden sind. Das macht uns traurig. Und ist es da nicht legitim zu forschen und zu überlegen, wie man das verhindern kann? Ich zitiere noch einmal Yuval Noah Harari. Er sagt, in Wirklichkeit aber sterben die Menschen nicht, weil eine dunkelgewandte Gestalt sie an der Schulter packt oder weil Gott es so verfügt. Menschen sterben immer wegen irgendwelchen technischen Störungen. Und für jedes technische Problem gibt es eine technische Lösung. Wir müssen nicht auf das jüngste Gericht warten, um den Tod zu überwinden. Dazu reichen ein paar Freaks in einem Labor. Wirklich? Der Tod als technisches Problem? Ich denke, hier irrt er. Und alle Zukunftsforscher irren hier. Die Bibel sagt ganz deutlich, der Tod ist nicht ein technisches Problem. Hier müssen wir widersprechen. Der Tod ist das Ergebnis der Auflehnung des Menschen gegen Gott und gegen seine Anweisungen und gegen seine Gebote. Der Tod ist der Sünde Sold. Um das zu verstehen, müssen wir den Anfang der Bibel zurückgehen. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hatte, gab er ihm ein herrliches Paradies. Friede zwischen Menschen und Gott, Frieden zwischen Menschen und Menschen, Frieden zwischen Mensch und Tier. Frieden zwischen Mensch und Natur, Frieden und Eintracht zwischen Mann und Frau, vollkommenes Glück. Nur eine Bedingung gab Gott den Menschen mit auf den Weg. Sie durften alles genießen, bebauen, bewahren, bis auf einen Baum, von dessen Früchte sollten sie nicht essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, musst du sterben. Und das geschah. Tod kein technisches Problem, sondern Folge des Ungehorsams des Menschen gegen Gottes gute Anweisungen. Die ersten Menschen missachteten das Gebot, die Folge, der Mensch, genommen vom Erdboden, wird wieder zum Staub der Erde. Er wird zum Staub der Erde zurückkehren. Bleibt die Frage nach den Erfolgsaussichten der Wissenschaftler, der Freaks in den Laboren, werden sie erfolgreich sein? Ich sage nein. Warum nicht? Auch diese Antwort finden wir wieder in der Bibel. Da sagt Gott in 1. Mose 3, Vers 22, und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstreckt und auch noch von dem Baum des Lebens nimmt und isst und ewig lebt. Der Baum des Lebens bleibt den Sündigen, dem rebellierenden Menschen verwehrt. Und ich denke, das ist gut, das ist sehr gut. Ist es wirklich erstrebenswert, lange, sehr lange zu leben? Ist es wirklich erstrebenswert, auf dieser Erde, auf dieser zerbrochenen, dunklen Erde, unsterblich zu sein? Was wäre das für eine Welt, die nur besiedelt werden kann von Menschen mit einem dicken Bankkonto, die jährlich die technischen Reparaturen ihres Körpers, sich neue Herzen, neue Nieren, neuen Leber, dass nur diese Menschen sich diesen Luxus leisten können, nur diese reichen Menschen können sich Ersatzteile beschaffen, sei es ein menschliches Organ oder sei es auch, wo man neuerdings dran forscht, irgendwelche Mikrochips. Wäre es wirklich wünschenswert, wenn die Despoten dieser Welt unsterblich wären? Können wir uns eine Welt vorstellen, in der Nero, Pol Pot, Stalin, Mao und Hitler immer noch ihre Herrschaft über uns ausführen könnten? Wie gut und weise ist es von Gott gewesen, den Baum des Lebens dem menschlichen Zugriff zu verwehren. Ist es dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach muss er sein Tun verantworten. Kommen wir zum dritten Punkt, Verwandlung des Homo sapiens zum Homo Deus. Wie schon erwähnt, besteht dieser Wunsch schon seit es Menschen gibt. Nein, nein, ihr werdet nicht sterben, sagt die Schlange, vielmehr werdet ihr sein wie Gott. Sein wollen wie Gott, das wollte auch Satan. Er rebellierte gegen Gott, erhob sich, um die Stelle Gottes einzunehmen und verführte die Menschen dazu, wie Gott sein zu wollen. Ich hatte die Headline gewählt, ich will zum Himmel hinaufsteigen. Ja, die Anlehnung habe ich aus Jesaja 14. Dort wird der Untergang Babels und seines Königs beschrieben, aber diese Beschreibung passt auch auf den Sohn der Morgenröte zu, Satan, der aufgrund seiner Auflehnung gegen Gott tief fällt. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Das war die Absicht des Satans und er pflanzte diesen Gedanken auch der Eva ein. Was ist die biblische Antwort auf den Herzenswunsch der Menschen, hoch hinaufzusteigen und wie Gott zu sein zu wollen? Es sind auch die Wissenschaftler, die sich auch damit brüsten, dass sie solche Gedanken und solche Ziele verfolgen, sich erheben, nach oben zu streben, aufzufahren zu neuen Erfahrungen, neuen Erkenntnissen, dadurch die Unsterblichkeit zu erlangen, dem Tod, der Vergänglichkeit zu entfliehen und Glück, ewiges Glück zu erfahren. Welche Lösung hat Gott erdacht, um dieses Problem zu lösen? Ich fand es ganz interessant zu sehen, dass er dieses Problem gänzlich anders löst als die beiden anderen Probleme. Einmal schenkt er Glück, er schenkt uns Glück in der Abhängigkeit von ihm. Wenn wir bei ihm sind und bleiben, werden wir glückliche Menschen. Und die Unsterblichkeit verhindert er, indem er den Baum des Lebens dem Zugriff des Menschen verwehrt. Die Lösung der Höherentwicklung des Menschen zu einem göttlichen Wesen deutet Gott schon kurz nach der menschlichen Rebellion, nach der menschlichen Auflehnung im Garten Eden an. Es wird einer kommen, sagt Gott, einer, der sich nicht von unten nach oben arbeiten muss, so wir Menschen das tun müssen. Einer, der nicht durch Leistung und Anstrengung in einem evolutionären Prozess zur größeren Intelligenz und zur größeren Macht gelangen muss. Nein, es wird einer von oben kommen. Eine göttliche, perfekte Person mit einer Superintelligenz und einer unendlichen Machtfülle und mit einer unendlichen Weisheit. Einer, der sich trotz dieser unendlichen Machtfülle und seiner unerschöpflichen Weisheit erniedrigt. Einer, der Gott ist. Der sich auf die Ebene seiner Schöpfung begibt und wie ein Geschöpf in diese seine Schöpfung hineingeboren wird, der sich selbst Menschensohn nennt, den Menschen gleich wird. Wir Menschen haben das Bestreben und wollen wie Götter werden. Dieser eine, der im Paradies schon angekündigt ist, geht genau den umgekehrten Weg. Der Mensch erhöht sich, er will hoch hinauf, er erniedrigt sich, wird arm, verachtet, gering geschätzt, verraten, angespuckt, verleugnet, gedemütigt und schließlich gekreuzigt. Wir haben uns im Brot und Wein heute Morgen besonders auch daran wieder erinnert. Und Paulus formuliert diese Tatsache in einem Brief, den er an die Gemeinde in griechischen Philippi schrieb. Er schreibt: Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er war genauso wie Gott, hielt aber nicht gewaltsam fest, Gott gleich zu sein, sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod. Zum Verbrecher Tod am Kreuz. Warum? Weil er unser Bestreben nach Göttlichkeit kennt. Er, Jesus Christus, der Gott ist, kennt deinen Wunsch nach Bedeutung. Er kennt deinen und meinen Wunsch nach Unvergänglichkeit. Er kennt deinen Wunsch nach Anerkennung, nach Leben, Freude, Liebe und Erfüllung. Er sieht unsere Situation und will uns zu seinen Kindern machen. Jesus will uns wieder in seine göttliche Gemeinschaft holen und den Weg dahin ging nur über die Menschwerdung, durch Leiden und Tod zu einer siegreichen Auferstehung, zu einer Erlösung für dich und für mich. Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Der Mensch, gemacht nach dem Bild Gottes, verliert seine Stellung und Gottes Nähe und Gemeinschaft. Wird aus dem Paradies vertrieben, muss durch Arbeit, Not, Kummer, Sorge und Tod von Gott getrennt leben. Aber er bleibt ein Geschöpf Gottes, auch als Rebell. Er bleibt in Gottes Augen wertvoll und liebenswürdig. Denn sonst würde er sich ja nicht hingeben für was Wertloses. Du und ich, wir sind wertvoll in seinen Augen. Und deshalb kommt der Sohn Gottes, Jesus, auf diese Erde. Als Menschensohn lebt und arbeitet wie ein Mensch, erfährt Hunger und Durst, er ist müde, er erfährt Ablehnung und manchmal auch Anerkennung. Er ist ganz Mensch und bleibt doch ganz Gott, ohne Fehler, ohne Sünde, ohne Schuld und lässt sich ohne Gegenwehr an das Kreuz schlagen, stirbt stellvertretend für seine aufmützigen Geschöpfe und bewirkt durch seinen Tod die Erlösung für jeden Menschen. Für jeden Menschen, der an ihn glaubt, der ihm vertraut und der die Vergebung für sich in Anspruch nimmt. Nicht der Mensch kann zu Gott werden, aber Gott wird Mensch, um Menschen zu seinen Kindern zu machen, zu Gottes Kindern. Und singen wir nicht in dem Weihnachtslied, er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Wie großartig ist das denn? Und gibt es einen größeren Kontrast zwischen dem Ansinnen der Vordenker unserer Tage, der Wissenschaftler, der Zukunftsforscher, zu dem Ansinnen des Menschen, als in diesen Tagen, in denen wir leben? Menschen, die leugnen, dass Menschen eine Seele haben, von dem die Bibel ganz klar sagt, dass Gott ihnen einen lebendigen Odem einblies, die austauschbar sind mit Maschinen und die sie auf eine Stufe stellen mit den Mitgeschöpfen, den Tieren, die keinen Unterschied sehen zwischen Mensch und Maschine und Mensch und Tier. Aber die Bibel lehrt uns, dass kein Tier, kein Mensch, keine Maschine, nur der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Das Prädikat erhält nur der Mensch. Welche Einzigartigkeit schenkt Gott uns, dir und mir? Menschen, die von ihm geliebt werden. Der moderne Mensch verleugnet diese göttliche Sicht, die göttliche Ordnung, und bereits Paulus berichtet, dass dies einmal geschehen wird. Er schreibt in 2. Thessalonicher 2, lasst euch von niemanden auf keine Weise täuschen. Zuerst muss der Aufruhr gegen Gott kommen, und das erleben wir in unseren Tagen, und der Mensch der Gesetzlosigkeit, der zur Vernichtung bestimmt ist, muss auftreten. Er wird sich auflehnen und über alles hinwegsetzen, was Gott oder Heiligtum genannt wird, bis er schließlich im Tempel Gottes sich niederlässt und für Gott ausgibt. Die geheime Kraft der Gesetzlosigkeit ist allerdings schon am Werk. Dieser Gesetzlose wird mit Satans Hilfe auftreten und alle möglichen Machttaten, Zeichen und Wunder vollbringen und die Menschen verblenden. Alle, die ins Verderben gehen, wird er mit seinen Verführungskünsten zum Bösen verleiten. Sie werden ihm erliegen, weil sie es abgelehnt haben, die Wahrheit zu lieben, die sie gerettet hätten. Aus diesem Grund liefert Gott sie der Macht der Täuschung aus, dass sie der Lüge glauben. Denn alle, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Gefallen am Unrecht tun gefunden haben, werden verurteilt werden. Ja, wenn wir aufmerksam sind, merken wir, dass es stimmt, was Paulus der Gemeinde in Saloniki geschrieben hat. Die geheime Kraft der Gesetzlosigkeit, die Auflehnung des Menschen gegen Gott erleben wir in unseren Tagen. Die Fratze des Bösen wird immer offener zur Schau gestellt, auch bei uns in unserem Land. Der Mensch des Verderbens wird Zeiten und Ordnungen ändern, Gottes gute Ordnungen werden ins Gegenteil verkehrt und das erleben wir doch hautnah. Was können wir nun tun? Verzweifeln? Aufgeben? Nein. Wir sollen und können Hoffnung geben in dieser dunklen Welt, weil wir diesem einen Jesus Christus, dem Menschensohn, vertrauen. Er ist aus dem Tod auferstanden und lebt. Er ist jetzt hier unter uns. Und er geht nachher mit uns, wenn wir auseinandergehen. Er ist da. Deshalb müssen uns diese finsteren Gedanken nicht erschrecken. Weil wir Gottes Kinder sind, wissen wir auch, wer wir sind. Kennen unsere Herkunft und kennen unsere Zukunft. Kennen unsere Identität. Geschaffen im Bilde Gottes. Als Mann und als Frau, und da mag man uns heute einreden, was man will. Es gibt nur diese Sicht. Die Bibel sagt mir, wer ich bin. Sie sagt mir, dass ich immer noch etwas vom Bild Gottes in mir trage, obwohl mein Wesen und mein Charakter durch die Sünde entstellt und verdorben ist. Die Bibel sagt mir, dass ich mich unterscheide von der Tierwelt und von intelligenten Maschinen. Es ist keine Konkurrenz für mich. Ich habe Wert, bin wertvoll, weil jemand für mich sein Leben gab. Bin etwas Besonderes, weil Gott mit mir Gemeinschaft haben will, so wie es damals im Paradies war. Und die Bibel erklärt das eigentlich in logischer und verständlicher Sprache. Wenn wir es lesen, können wir es verstehen, oder? Und wie hell leuchten doch diese göttlichen Zusagen vor dem dunklen Hintergrund, den uns die Menschen des 21. Jahrhunderts zeigen, indem sie Gott aus dem Spielfeld nehmen und damit alles verlieren. Ihre Zukunft, ihre Hoffnung, ihre Identität und letztlich auch ihr Menschsein. Am Schluss bleibt dann nur die Frage, wem du persönlich vertraust, der neuen Elite, die uns mit diesen Gedanken und Plänen und Vorstellungen vereinnahmen und manipulieren wollen, die uns unsere Identität rauben, oder ob wir dem vertrauen, der seine Gottheit nicht krampfhaft festhielt, auf diese Erde kam, Mensch wurde und durch seinen Leidensweg und seinen Kreuzestod uns Glück, ewiges, nicht endendes Leben schenken will und uns zu seinen Kindern, zu Gottes Kindern macht. Wir haben das Vorrecht, dass wir ihm unser Leben anvertrauen, dürfen unsere Schuld einsehen, können bekennen und Jesus Christus um Vergebung bitten, der sagt, und ihr habt es ganz fein draußen aufgeschrieben, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, nur durch mich kommt man zum ewigen Gott, der unser Vater sein will. Ich wünsche uns, dass wir die rechten Entscheidungen treffen und die rechten Antworten geben auf das, was Gott uns in seinem Wort anbietet. Ich möchte noch mit uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort uns Orientierung und Wegweisung gibt, dass dein Wort uns den Weg zum Leben zeigt, dass es uns zeigt, was du für Absichten hast, dass es uns sagt, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du für unsere Schuld und Sünde gestorben bist und dass du unser Leben gestalten willst. Du willst mit uns gehen in den Alltag, du willst uns prägen und führen und du möchtest gerne, dass wir auch diesen deinem Charakter immer ähnlicher werden. Und dafür gibt es immer wieder auch diese Stunden, wo wir auf dein Wort hören können, wo du zu uns sprichst. Und wir wollen dir gehorsam sein, wollen dich loben, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns Glück und ewiges Leben schenkst und dass wir deine Kinder sein dürfen. Welch ein Vorrecht. Und wir wollen dich bitten, dass auch heute Menschen das noch erkennen, dass sie dich brauchen, dass sie ihr Leben dir übergeben. Wir bitten dich auch für unsere verfolgten Geschwister, die leiden müssen, darunter, dass sie dir vertrauen und dir nachfolgen. Gib auch ihnen Mut und gib auch ihnen immer wieder die Freudigkeit, an dir zu bleiben und dir treu zu bleiben. Wir wollen dich auch für die bitten, die durch schwierige Zeiten gehen, durch Krankheitsnöte gehen, die liebe Menschen verloren haben, dass du mit deinem Trost und deinem Frieden auch bei ihnen bist. So wollen wir uns dir anbefehlen, wenn wir auseinandergehen, und dich um deinen Segen und deine Begleitung bitten. Amen.